Ja, wir wollen uns heute also mit dem fünften Buch Mose beschäftigen. Entschuldigung. Deuteronomium, das Gesetz zum zweiten Mal, kann man das etwa übersetzen. Zum zweiten Mal das Gesetz. Wir sehen hier ein jüdischen Jungen, der mit seinem Käppi auf hier die Schriftrollen studiert. Und auch das fünfte Buch Mose ist ein Buch, das des Studiums wert ist. Ich muss euch sagen, ich habe noch keins der Bücher, die ich bisher hier vorstellen durfte, für so schwierig gefunden wie dieses Buch. Woran liegt das ein bisschen? Nun, es liegt vor allem daran, dass da kaum Begebenheiten sind, außer in einem Rückblick. Es ist alles eine Rede Moses, praktisch die ganzen Kapitel hindurch, von Anfang bis Ende. Es sind auch keine Bilder da, wie zum Vorbilder, so wie wir es im dritten Buch Mose hatten mit den Opfern. Es ist nicht einfach, eine Gliederung zu finden. Ich habe mir auch vor allem, gebe ich euch zu, tue es jetzt noch schwer, sagen wir Kapitel 5 bis 27, wo wir Vorschrift auf Vorschrift auf Vorschrift finden. Ja, warum steht die Vorschrift da? Warum steht die Vorschrift da? Es geht nicht darum, der Inhalt dieser Vorschrift, und da könnte man noch etwas zu sagen. Aber warum stehen sie da, wo sie stehen? Und das ist ja mehr, was wir so in einem Überblick zeigen wollen. Und ich gebe zu, ich habe mich schwer getan. Und das werdet ihr auch heute ein bisschen merken. Vielleicht. Ja, ganz kurz zu dem Zweck dieses Buches. Da haben wir also die Ebenen vom Moab und dann im Hintergrund Kanaan. Das war ja die Gegend, wo Mose diese Worte gesprochen hat. Die Wüstenreise war eigentlich zu Ende. Sie waren im Lande Moab angekommen und dort verkündigte ihnen Mose alles dieses. Was ist der Zweck? Sagte ich schon, dieses Wort Deuteronomium bedeutet zweites Gesetz. Ein Grund, warum das nötig war, weil alle, die beim Auszug aus Ägypten mehr als 20 Jahre alt waren, gestorben waren. Außer Mose, Josua und Kaleb. Also Mose, der es ihnen vorstellt. Josua und Kaleb sind dann wirklich noch ins Land gezogen. Sie waren die einzigen, die waren ja also jetzt, die waren älter als 20 Jahre gewesen beim Auszug aus Ägypten, diese drei Personen. Mose kam ja nicht ins Land, aber alle anderen waren gestorben und das Gesetz war ja verkündet worden am Anfang der Wüstenreise. Natürlich, da waren jetzt, wenn wir mal so denken, die Zehnjährigen, die damals so 10 Jahre alt waren am Berg Sinai, die haben vielleicht schon ein bisschen was verstanden, nicht? Die 15-Jährigen noch ein bisschen mehr und die 19-Jährigen noch ein bisschen mehr. Aber alle, die dann in der Wüste geboren waren, sagen wir zumindest nach den ersten 2 Jahre haben sie sich ja dort am Sinai aufgehalten, das Volk, dort das Gesetz empfangen, das Heiligtum gebaut. Die eigentliche Wüstenreise war dann 38 Jahre. Alle, die in diesen 38 Jahren geboren waren, sie hatten nichts gehört von dem Gesetz, jedenfalls nicht direkt. Und so war es allein deswegen nötig, dass ihnen das noch einmal verkündet wurde. Aber es ist nicht einfach, und das wird man einfach feststellen können, man legt einfach mal das, was im zweiten Buch Mose steht und auch im dritten Buch Mose neben das fünfte Buch Mose und guckt, ja, ist das also einfach nochmal hingeschrieben? Nein, das ist es nicht. Viele dieser Gesetze und Verordnungen, die uns im fünften Buch Mose genannt werden, haben damit zu tun, dass sie nun ins Land kommen. Und es werden vor allem Gesetze und Verordnungen erwähnt, die damit zu tun haben, dass jetzt die Wüstenreise zu Ende ist und dass Verordnungen sind, die für das Land ganz bedeutsam waren. Und darunter sind durchaus Verordnungen, die vorher gar nicht gegeben worden waren, am Anfang. Also der Ausdruck zweites Gesetz Zum zweiten Mal, das Gesetz ist vielleicht ein bisschen irreführend. Es sind Wiederholungen da, aber es sind auch neue Dinge, die gesagt werden, die das Land betreffen. Ja, das Wesentliche kann man vielleicht dadurch zum Ausdruck bringen, dieser dritte, vierte Punkt. Gehorsam gegenüber dem Gesetz bringt Segen, Ungehorsam zieht Fluch und Gericht nach sich. Das werden wir vor allem am Ende des fünften Buches Moses noch einmal ganz dezidiert vorfinden. Ganz kurz einige Besonderheiten dieses fünften Buches Moses. Es ist nach dem Psalmen und dem Prophet Jesaja das am meist zitierte Buch des Neuen Testamentes. Das überrascht vielleicht. Also es gibt nur zwei Bücher, die mehr zitiert werden im Neuen Testament als dieses fünfte Buch Mose, die Psalmen und der Prophet Jesaja. 30 wörtliche Zitate und viele Anspielungen auf Tatsachen, die nur in diesem Buch erwähnt werden, finden wir dort im Neuen Testament. Ein ganz besonderes Beispiel: als der Herr Jesus in der Wüste von Satan versucht wird, zu Beginn seines Dienstes, direkt nach der Taufe durch Johannes den Täufer, antwortete er dreimal mit dem Wort, es steht geschrieben oder wiederum steht geschrieben, und zitiert jeweils dabei Stellen aus diesem fünften Buch Mose. Die drei Stellen habe ich angegeben, das ist 5. Mose 8, Vers 3, 6, Vers 16 und 6, Vers 13. Die Reihenfolge ist, so wie er Satan antwortet, nicht wie die Stellen im fünften Buch Mose stehen. Bedenken wir noch einmal, dass der Herr Jesus war natürlich in dem verheißenen Land, nicht? In Kanaan, wo der Teufel ihn versuchte. Und dieses fünfte Buch Mose ist gegeben worden, um den Juden zu zeigen, wie sie sich verhalten sollten, eben wenn sie im Land sind. Nun war der Herr Jesus der fromme Israelit im Lande. Und genau aus diesem Buch, wo Vorschriften bezüglich des Verhaltens des Israeliten im Lande sind, die zitiert er. Dann eine weitere Besonderheit, das Wort, der Ort, den der Herr erwählen wird, kommt ab Kapitel 12, dort wird es zum ersten Mal, ich meine in Vers 4 genannt, insgesamt 21 Mal vor, das ist also recht häufig, der Ort, den der Herr erwählen wird. Das war ein Ort in dem Land Kanaan, in das sie ziehen sollte, ein Ort, den der Herr Gott hier nicht mit Namen nennt. Gott würde den erwählen und den sollten sie aufsuchen. Nun, dieser Ort wurde erst nach 400 Jahren etwa gefunden. Und zwar durch David. Die Stellen, die dort angegeben sind, 1. Chroniker 21, das ist jene Begebenheit, wo David das Volk hat zählen lassen, was er hätte nicht tun sollen. Wo Gott ihm ein Gericht, eine Strafe androht, lässt ihn noch wählen. Wo Mose dann sagt, er möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Wo dann eine Plage unter dem Volk ausbricht. Und da, wo die Plage endet, gleichsam, wo der Engel sein Schwert in die Scheide steckt. Und David hat ihn gesehen, den Engel des Gerichtes. An dieser Stelle, das war die Tenne Ornans, da hat er diesen Platz gekauft, einen Altar errichtet. Das ist der Platz, wo später der Tempel gebaut wurde. Das war der Platz, den Gott erwählt hatte. Und es ist sehr schön, im Psalm 132 einmal davon zu lesen. Da spricht David von diesen inneren Übungen, die er hatte, diesen Platz zu finden. Da sagt er, Psalm 132, Gedenke, Herr, dem David all seine Mühsal, der dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem mächtigen Jakobs. Wenn ich hineingehe in das Zelt meines Hauses, wenn ich steige auf das Lager meines Bettes, wenn ich Schlaf gestatte meinen Augenlidern, Schlummer meinen Augenlidern, Schlaf meinen Augen, Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den mächtigen Jakobs. Es war ja so gewesen, die Bundeslade war auch abhanden gekommen, sie war dann in einem Privathaus untergebracht, die lange Zeit. David hatte sie dann nach Jerusalem hinaufgeführt, erster Versuch, zweiter Versuch, dann nach den Anordnungen Gottes. Aber dann suchte er einen Platz, wo soll denn jetzt diese Lade Gottes, wo soll sie endlich ihren Ruheplatz finden? Nun, diesen Platz, das war der Ort, den Gott erwählt hatte. Und den hatte er durch die Gnade Gottes erkannt. Das ist also eine Besonderheit in diesem Buch, dieser Ort, den Gott erwählen wird. 21 Mal wird davon gesprochen. Was auch auffällig ist an diesem Buch, in diesem Buch wird das Volk immer wieder vor dem Götzendienst gewarnt, immer wieder aufgefordert, die Götzenbilder im Land, die also von den Nationen, die dort wohnten, zu zerstören. Und dann wird ihnen leider auch gesagt, dass sie abfallen würden von Gott und diesen Götzen dienen würden. Und schauen wir uns mal die Menge dieser Stellen an, also durch das ganze Buch hindurch, von Kapitel 5, Vers 7 bis Kapitel 32. Immer wieder, ein paar Kapitel mal nicht, und dann kommt wieder dieses, dass sie vor dem Götzendienst gewarnt werden. Das ist sehr, sehr deutlich. Das ist ein großes Thema in diesem Buch. Ja, und da bei der Menge dieser Stellen habe ich nur daran gedacht, was Johannes im Neuen Testament uns schreibt. Wir wollen ja nicht nur an Israel denken, historisch, wir wollen uns fragen, was hat uns das zu sagen? Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und ich denke nicht, dass Johannes, der Schreiber Johannes, dabei an Götzenbilder gedacht hatte, die es natürlich zu der Zeit auch noch gab. Natürlich war das Heil, die Christen lebten im Allgemeinen, wenn sie gerade nicht in Israel waren, in einer heidnischen Umgebung. Dort gab es Götzenbilder. Das ist ja auch ein besonderes Thema im Korintherbrief. Da ging es dann wirklich darum, dass sie in den Götzentempel gingen, um dort teilzunehmen an Festmahlen, und dass ihnen gesagt wird, sie sollten das nicht tun. Nein, aber ich glaube nicht, dass Johannes direkt an Götzenbilder denkt, sondern viel allgemeiner. Alles, was in unserem Leben einen Platz einnimmt, der eigentlich Gott zusteht. Dinge, die uns wichtiger sind als Gott selbst. Natürlich würden wir, wenn man uns sowas direkt sagt, sagen, nein, habe ich nicht. Gott ist das Wichtigste in meinem Leben. Aber dann frage ich dich nur mal, wie viel Zeit nimmst du dir zum Bibellesen und wie viel Zeit nimmst du dir für deine Hobbys? Und wenn du sagen musst, ich nehme mir für mein Hobby 10-mal mehr Zeit als zum Bibellesen, und dann sage ich dir, du hast einen Götzen in deinem Leben, dein Hobby zum Beispiel. Ich sage nicht, dass man nicht ein Hobby haben darf, aber wenn das einen zeitlichen Rahmen einnimmt, der einfach Dinge, die wichtiger sind, die Beschäftigung mit göttlichen Dingen ganz an den Rand drängt, dann ist das ein Götze geworden. Für uns, für mich auch noch, oder ich denke aber auch vor allem für viele junge Leute heute, ist das Gerät eine Gefahr, ein Götze zu werden. Das Internet, Stunden um Stunden kann man damit verbringen. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Mal für manchen kann das ein Auto sein, nicht? Ein Götze, dass er sein ganzes Geld, was er verdient, nur da reinsteckt, das Auto noch mehr aufzumotzen und dass er meint, es muss jede Woche zweimal mindestens geputzt werden, damit es auch wirklich kein Stäubchen irgendwo drauf ist, dann ist das Auto ein Götze geworden. Gut, dann etwas zu der Einteilung des Buches. Wie gesagt, ich sagte schon, dass es eigentlich Reden sind, keine Geschehnisse, Reden von Moses, dort in den Ebenen Moabs. Wir haben eine erste geschichtliche Rede in den Kapiteln 1 bis 4, wo Mose einen Rückblick tut und Ereignisse nennt der Wüstenreise und sie dem Volke Israel vorstellt, auch Begebenheiten, die da stattgefunden hatten und Konsequenzen daraus zieht. Das sind die ersten vier Kapitel. Dann kommt die längste Rede Moses von Kapitel 5 bis Kapitel 26, die rechtliche Rede. Hier geht es also wirklich, was diesem Buch den Namen gegeben hat, das Gesetz zum zweiten Mal. Das sind diese große Menge an Kapiteln, die damit zu tun haben, dass Vorschriften genannt werden, die sie vor allem im Land beachten sollten, in das sie jetzt einziehen würden. Dann kommt eine dritte prophetische Rede in den Kapiteln 27 bis 30. Dort werden nicht so sehr Vorschriften vorgestellt, sondern Mose redet über Dinge, die dem Volk widerfahren würden, die noch in der Zukunft lagen, die aber geschehen würden. Gott hatte ihm das gezeigt und er sagt es dem Volk, das und das wird geschehen. Und dann haben wir die letzten vier Kapitel, das ist so eine Art Abschlussreden, da haben wir auch das Lied Moses, was er den Kindern Israel sagt. Das Lied Moses meint nicht, dass er ihnen das vorsingt, das glaube ich nicht. Aber es ist eben in dichterischer Sprache ausgedrückt. Und dann zum Schluss haben wir den Tod Moses im Kapitel 34. Wir können sagen, das ist wohl das einzige Kapitel von dem ganzen Pentateuch, das heißt diesen fünf Brüdern, Büchern Mose, das einzige Kapitel, das sicher Mose selbst nicht geschrieben hat. Wahrscheinlich sein Nachfolger Josua. Viele bestreiten, ungläubige Theologen, dass dieses fünfte Buch von Mose geschrieben worden ist. Sie meinen, das ist sehr viel später verfasst worden und nur Mose in den Mund gelegt worden. Aber der Herr Jesus, wie gesagt, er zitiert aus diesem Buch und sagt, Mose hat gesagt, und das ist für uns eigentlich genügend, um daran festzuhalten, dass auch dieses Buch als Autor Mose hat und letzten Endes natürlich Gott. Ja, kommen wir zu Kapitel 1. Ich werde nicht jedes Kapitel so ausführlich machen können bei der Anzahl von 34 Kapiteln. Wir haben zuerst einen Rückblick auf den Anfang der Wüstenwanderung vom Horeb bis Kades. Horeb ist also Berg Sinai, der höchste Erhebung dort. Dort, wo Gott das Gesetz gegeben hatte. Und da finden wir in Kapitel 1 einen Rückblick. Bis Kades war der Ort, von wo aus dann die Kundschafter in das Land geschickt wurden, die ja dann mit verschiedenen Botschaften zurückkamen. Wir werden das noch sehen. Dann in Kapitel 2 finden wir den Rückblick auf das Ende der Wüstenwanderung von Kades bis zum Sieg über Sihon nach 38 Jahren. Also zwischen dem Anfang der Wüstenwanderung, jetzt meine ich nicht vom Auszug aus Ägypten, sondern vom Losgehen vom Berg Sinai. Sie hatten das Gesetz erhalten, sie hatten das Heiligtum gebaut. Und ich meine jetzt da, wo sie zum ersten Mal starten, gleichsam das Heiligtum dann abbauen, wenn ich so sagen darf, die Bundeslade zieht vor ihnen her. Und da ist dann 38 Jahre. Es ist interessant, ihr merkt hier, dass hier zweimal das Wort Kades steht, nicht? Das war der Anfang der Wüstenreise bis Kades. Und dann kommt das Ende der Wüstenreise von Kades bis zum Sieg über Sihon. Dann in Kapitel 3 haben wir den Rückblick auf Ereignisse jenseits des Jordan, das heißt in den Ebenen Moabs. Und als Quintessenz dieser Rückblicke, dieser Rückschau über Teile ihrer Wüstenwanderung und über den Aufenthalt in Moab werden dann ernste Ermahnungen an das Volk gegeben. Kommen wir zu Kapitel 1 jetzt speziell, Rückblick auf den Weg von Horeb bis Kades. Die ersten 5 Verse teilen uns mit, wann, wo und nach welchen Ereignissen Mose diese Worte redet. Und dann erinnert er an den Befehl Gottes, direkt vom Horeb nach Kanaan zu ziehen. Wir finden das in 4. Mose 10, diesen Befehl Gottes, zieht los. Zieht los. Und hier in dem ersten Kapitel ist ein Satz, der hat mich schon berührt. 11 Tage Reisen sind es vom Horeb auf dem Weg des Gebirges Seir bis Kades Barnea. Und der nächste Satz heißt, und es geschah im 40. Jahr. Das meint der 40. Jahr des Auszuges, nicht? Da sind noch die 2 Jahre am Anfang reingerechnet, von Ägypten bis zum Sinai. Und da sind sie ja geblieben. Ist das nicht erschütternd, Geschwister? 11 Tage Reisen sind das eigentlich, wenn man es ins Navi eingegeben hätte, nicht? Dann hätte uns als Fußgänger, meinetwegen auch noch als größere Gruppe, dann hätte das Navi ausgespuckt, 11 Tage. Oder 11 mal 24 Stunden dann gerechnet, ja? Die geben ja so die Zeit an, die man braucht. 11 Tage. Und 38 Jahre hat es gedauert, bis sie wieder in Kades waren. Da in Kades wurden die Kundschafter ausgesandt. Und dann sind sie in der Wüste rumgeführt worden von Gott. 38 Jahre lang, bis sie wieder an den Ort Kades kamen. Und von dort aus, da wo sie im Unglauben nicht ins Land ziehen wollen. Genau an den Ort hat Gott sie nach 38 Jahren zurückgeführt. Und er hat gesagt, und jetzt könnt ihr gehen. Jetzt könnt ihr ins Land eingehen. Das ist erschütternd. 11 Tage gegen 38 Jahre. Hier sind manche im Raum, die sicher 38 Jahre gläubig sind, oder? Ich denke schon, das sind auch manche, die noch länger gläubig sind. Was ist, wenn Gott dir sagen würde, eigentlich hättest du nach 11 Tagen so weit geistlich gekommen sein sollen wie nach 38 Jahren? Ich meine, das sagt der Vers mir, dass Gott sagt, so lange Zeit braucht ihr, bis ihr eigentlich so weit seid, wie ihr nach 11 Tagen hättet sein können. Das war ein bisschen krass gesagt, nicht? Aber es ist doch das, was uns Gott da eigentlich mit sagen will. Das als nächstes erinnert, und das ist ganz eigenartig, erinnert Mose daran, dass er Häupter über 1000, über 100, über 50, über 10 gesetzt hat. Das steht in 2. Mose 18, diesen Ratschlag hatte ihm sein Schwiegervater, der ihn kurz besucht hatte, bevor sie dann weiterzogen, er ist dann wieder zurückgegangen nach Midian, den Rat hatte ihm sein Schwiegervater Jethro gegeben, du, das kannst du nicht alles alleine schaffen, du musst Männer wählen. Das ist für mich insofern eigenartig, warum warum bringt das Mose in diesem Zusammenhang? Es passt zeitlich nicht, ja? Das war vor dem Berg Sinai gewesen. Das war vor der Gesetzgebung gewesen. Aber er bringt es hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte des Versagens. Ob Mose gemerkt hat, das, was er damals auf Rat seines Schwiegervaters getan hat, mir scheint das so, das war nicht von Gott gewesen. Das hatte er auf Rat seines Schwiegervaters getan, aber das war nicht der ursprüngliche Gedanke Gottes gewesen. Und mir scheint fast, als wenn er hier ein Versagen auf sich nimmt und sagt, da habe ich mal etwas getan, was ich hätte besser nicht getan. Dann spricht er von der Aussendung der Kundschafter, dem Unglauben des Volkes, die darauf folgende Gerichtsandrohung des Herrn und dann der Trotz des Volkes. Na, dann gehen wir halt doch. Und dann sind sie ja geschlagen worden. Ja, jetzt kommt schon das Kapitel 2. Erinnerung an den Befehl Gottes, friedlich das Gebiet der Kinder Esaus zu durchziehen. Der Ausgangspunkt war wieder Kades gewesen, 38 Jahre später. Wieder an dem Punkt, wo sie 38 Jahre vorher schon gestanden haben. Und nun mussten sie, wenn sie von Süden hochzogen in das Land Kanaan, würden sie durch das Gebiet der Kinder Esaus ziehen und sie sollten die Edomiter in Ruhe lassen, sollten sie nicht bekriegen. Sie haben auch dann gefragt, ob sie durchziehen dürfen. Der König von Edom hat es ihnen verwehrt. Sie mussten dann um Edom herumziehen. Denn der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allem Werk deiner Hand. Er kannte dein Wandern durch diese große Wüste. Diese 40 Jahre ist der Herr, dein Gott, mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gefehlt. Das steht am Ende von diesem Erinnerung daran, dass sie friedlich durch das Gebiet Esaus ziehen sollte. Es war ja gleichsam der Auftrag, jetzt ins Land einzutreten. Dann sagt Gott dieses oder sagt Mose dieses im Rückblick. Es hat dir an nichts gefehlt. Kannst du das heute auch sagen? Manche von uns können noch nicht 40 Jahre zurückschauen, nicht? Weil sie noch gar nicht so alt sind. Manche von uns können 40 Jahre zurückschauen. Diese Rückschau ist ja immer zwiespältig. Wir können auf das zurückschauen, was wir getan haben. Und wir können auf das zurückschauen, was Gott getan hat. Und das wird unterschiedlich ausfallen, diese Beurteilung. Denke da an Jakob, als er vor dem Pharao stand und den Pharao gesegnet hatte und der Pharao näher sich erkundigte nach ihm, auch nach seinem Alter. Da sagt er, wenig und böse waren die Jahre meiner Fremdlingschaft. Und dabei denkt Jakob sicher daran, was er getan hat. 13 Jahre später, am Ende seines Lebens, er war dann ja noch 13 Jahre in Ägypten, da betet er an über der Spitze seines Stabes. Und dann hat er an was anders gedacht. Da hat er nicht darüber gedacht, was er war in seinem Leben, sondern was Gott war in seinem Leben. Und hier ist es auch, dass Mose zurückdenkt. Es hat dir an nichts gefehlt. Tun wir das auch ab und zu einmal. Er hat dann auch gesagt, die Moabiter, die Nachkommen Lots, nicht zu befeinden, in deren Gebiet sie dann gezogen sind, nachdem sie das Gebirge Seir, den Wohnort der Kinder Esaus, umgangen haben. Hier noch einmal die Begründung, die 38 Jahre, bis das ganze Geschlecht der Kriegsleute aus dem Lager aufgerieben war, so wie der Herr ihnen geschworen hatte. Sie hatten ja gesagt, wir können da nicht ins Land einziehen, werden umkommen. Und dann hat Gott gesagt, ja, er kommt um, aber in der Wüste, nicht in dem Land, wo die Riesen sind. Da kommt ihr nicht um, aber in der Wüste. Aber eure Kinder, von denen ihr gemeint habt, sie würden die Wüstenwanderung nicht überstehen, diese Strapazen einer Wüstenwanderung, die bringe ich ins Land. Aber dass die ganzen Erwachsenen, wie gesagt, alle über 20-Jährigen, sind in der Wüste aufgerieben worden. Das ist Vers 14 dann. Ebenfalls in Ruhe lassen sollten sie die Ammoniter, die wie die Moabiter ja von Lot abstammten. Das waren ja die beiden Söhne, die Lot mit seinen eigenen Töchtern in Trunkenheit, sie hatten ja betrunken gemacht, gezeugt hat. Für mich spricht das auch von etwas, da waren ja jetzt ja manche Generationen zurück, das Ganze. Aber Gott, und wenn wir über das Leben Lots nachdenken, dann würden wir nicht gerade sagen, das war ein Leben zur Ehre Gottes, ganz und gar nicht. Wenn wir nicht die Stelle im Neuen Testament hätten, dass er seine gerechte Seele gequält hätte, dann würden wir gar nicht denken vielleicht, dass das ein Gläubiger war. Aber das war ein Gläubiger. Lot war ein gläubiger Mann. Das zeigt uns die Stelle im Neuen Testament. Und dass hier Generationen später Gott noch sagt, die Moabiter lasst er in Ruhe und die Ammoniter lasst er auch in Ruhe, weil sie Nachkommen Lots waren. Ist das nicht Gnade? Ist das nicht Gnade Gottes auf Kindeskinder hin? Ja. Das finde ich großartig. Weil sie von ihm abstammten, sollten sie in Ruhe lassen. Genauso wie Esau, der Sohn Jakobs. Auch sie, ihnen sollten sie nichts antun. Dann erinnert er auch an den Befehl Gottes, dem sollten sie jetzt durchaus was antun. Sion, den König der Amoriter, sollten sie besiegen und sein Land in Besitz nehmen. Und das haben sie dann auch gemacht. Daran erinnert das zweite Kapitel. Also das ist praktisch ganz das Ende. Ja? Was eigentümlich ist, dass über die eigentliche Wüstereise, über diese 38 Jahre dazwischen, gar nichts gesagt wird. Es wird gesagt, der Anfang vom Horeb bis Kades, dann wurden sie von geschlagen, dann sind sie 38 Jahre in der Wüste umhergeht, das wird überhaupt nicht erwähnt. Nur, dass sie nach 38 Jahren wieder in Kades Barnea waren. Und was dann von dort aus geschah, das wird in Kapitel 2 aufgezeigt. Dann kommt Anfang Kapitel 3 die Erinnerung an den Sieg über Og, den König von Basan. Dann wird das Land jenseits des Jordan verteilt an die 2,5 Stämme, Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse. Mose erinnert immer daran, es ist nicht was geschieht, sondern was erinnert wird. Dann wird erinnert an das Gebot für die kriegstüchtigen Männer dieser Stämme, den anderen Israeliten bei der Landeinnahme zu helfen. Erst war ja Mose, als sie sagten, hier ist so gutes Land, wir wollen nicht mit hinüberziehen, so hatten sie anfangs gesagt. Da war Mose sehr erzürnt darüber. Und dann haben sie gesagt, nein, so haben wir das nicht gemeint. Wir wollen hier letzten Endes wohnen, aber wir sind durchaus bereit, das Land jenseits des Jordan, also das eigentliche Land Kanaan, erobern zu helfen, was sie dann auch getan haben. Und was ihnen dann auch geboten wurde. Er erinnert an die Ermutigung, die er Josua gegeben hatte. Dann zum Schluss erinnert er an die Ablehnung der Bitte Moses, durch Gott doch ins Land hinüberzuziehen. Eigenartig, dass Mose das erwähnt. Das war doch was sehr Persönliches. Wir hatten auch gesehen, er hatte daran erinnert, dass er Oberste gewählt hatte. Aufgrund seiner Veranlassung geschah das, was mir auch ein Eingeständnis von Versagen gewesen ist. Und hier erinnert er daran, wie die Bitte, die er Gott vorgetragen hat, doch ins Land ziehen zu dürfen, wie das von Gott abgelehnt wurde. Das ist das Letzte, bevor er das Volk ermahnt. Lass mich eins sagen, vielleicht, er sagt das dort auch, wenn wir das mal aufschlagen, in 5. Mose 3 am Ende. Vers 26, aber der Herr war über mich erzürnt um euretwillen. Ja, dieses unbedachte Handeln Moses, dass er den Felsen zum zweiten Mal schlug, wo Gott gesagt hat, er solle nur zu ihm sprechen, geschah durch die Erregung, in die das Volk ihn durch ihren Unglauben versetzt hatte. Er war einfach ärgerlich und innerlich nicht ruhig, Mose. Und dann schlug er den Felsen in einer gewissen Zornesaufwallung. Nicht über Gott, sondern über den Unglauben und dieses Murren des Volkes. Und so war es letzten Endes, die Sünde oder dieses Vergehen Moses war eingeleitet worden durch das Volk. Sie hatten ihn gereizt. Und das stellt er am Ende vor, bevor er sie dann ernstlich in Kapitel 4 ermahnt, als wenn er sagen wollte, seht ihr mal, all euer Handeln hat für mich letzten Endes auch noch furchtbar bittere Folgen gehabt. Und mich erinnert das an so Stellen, wenn auch der Apostel Johannes einmal sagt, dass sie doch den Ermahnungen folgen mögen, damit sie ihren Lohn nicht verlieren. Nicht? Dass an Johannes gleichsam appelliert hat, habt ihr mich lieb, euren noch einzig lebenden Apostel, liebt ihr mich? Dann bitte ich euch, verhaltet euch so, dass ich meinen Lohn nicht verliere. Und mir scheint hier das, was Mose hier sagt, dass das auf ähnlicher Ebene liegt, dass er sagt, hat das kein Gewicht für euch, dass ich praktisch dass mir jetzt versagt ist, ins Land zu kommen, weil ihr so widerspenstig gewesen seid. Ist euch das kein Appell an euer Herz, in Zukunft solche Widerspenstigkeit zu lassen? Er ermahnt sie, das Gesetz zu halten. Er erinnert an die Offenbarung Gottes am Sinai und den dort geschlossenen Bund des Gesetzes. Hier kommt zum ersten Mal die Warnung vor Götzendienst. Also zumindest nicht vor Bilderdienst erst, aber dann auch vor der Verehrung von Gestirnen. Und hier noch einmal, Mose erinnert das Volk daran, dass Gott wegen ihnen ihm zürnte und er nicht ins Land kam. Warnung vor dem Abfall. Ernste Worte an das Volk. Dann beginnt mit Kapitel 5 die sogenannte rechtliche Rede Moses, in dem er ihnen noch einmal viele Vorschriften zum Teil wiederholt, zum Teil neu gibt. Als erstes wiederholt er die 10 Gebote, als dem sogenannten Grundgesetz gleichsam stellt er ihnen noch einmal vor, das, was wir in 2. Mose 20 finden. Dann danach haben wir Mose als Mittler. Erinnert daran. Da möchte ich etwas vorstellen, was mir auch sehr aufgefallen ist. Tritt du, das haben sie damals gesagt, in Vers 27, von Kapitel 5 steht das, dass das Volk damals Die Ältesten waren ja mit auf dem Berg gewesen. Und Gott hat geredet und die haben gesagt, das können wir nicht ertragen, dieses Reden. Das tut uns, das halten wir nicht aus. Bleib du hier alleine oben. Und wir gehen wieder runter und dann kannst du uns nachher sagen, was Gott dir gesagt hat. So ungefähr, ja. Tritt du hinzu und höre alles, was der Herr, unser Gott, sagen wird. Und du sollst alles zu uns reden, was der Herr, unser Gott, zu dir reden wird. Und wir wollen hören und es tun. So geschah es dann. Mose war wirklich der Vermittler. Gott redete zu Mose und Mose redete dann die Worte Gottes zu dem Volk. Das war so in Bezug auf die Worte, die Mose auf dem Berge gehört hatte. Die hat er dem Volk dann gesagt. Aber das war nicht nur in dieser Zeit so, wo sie auf dem Berg Sinai waren, auch späterhin, wenn Mose im Zelt der Zusammenkunft war, im Allerheiligsten. Ich meine, dass er immer Zutritt hatte, im Gegensatz zu Josua, ins Allerheiligste. Dort redete Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und dann hat er die Worte Gottes dann weitergegeben, auch während der Wüstenwanderung, die er dort im Heiligtum gehört hatte, hat er dann an das Volk weitergegeben. Das war dieser Mittlerdienst Moses. Noch ganz kurz ein Nebengedanke. Der Herr Jesus, er ist der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Der Herr Jesus war, ich möchte sagen, natürlich sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass heute der Herr Jesus den Dienst als Apostel tut. Diesen Dienst hat er getan, als er auf die Erde gekommen ist. Der Apostolos heißt ja der Gesandte. Da war er der von Gott Gesandte und das, was er beim Vater gehört hat, die Worte, die er beim Vater gehört hat, die hat er verkündigt. Und genau das war auch der Dienst Moses. Insofern war Mose wie ein Apostel. Er war von Gott gesandt, um die Worte, die er bei Gott gehört hatte, dem Volk zu sagen. Der Dienst Aarons, seines Bruders, war ein genau umgekehrter. Aaron kam aus dem Volke und vertrat im Heiligtum das Volk vor Gott. Also der Apostel vertritt Gott vor dem Volk, die Interessen Gottes vor dem Volk, und der hohe Priester vertritt das Volk vor Gott. Wir merken, es ist genau ein umgekehrter Dienst. Ja. Das hier nur zu dem, in welcher Weise Mose Mittler war. Er war natürlich auch einer, der für das Volk betete, aber vor allem war er der, die Worte Gottes an das Volk richtete. Und das finden wir ja hier. Er sollte hören, dann weitersagen. Nun, da habe ich als etwas daneben geschrieben, jetzt geht es hier ums Beten, dass der Herr Jesus sagt, an diesem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, dass ich also gleichsam Mittler bin, denn der Vater selbst hat euch lieb. Ach, wir können zu Gott direkt kommen. Natürlich ist der Herr Jesus auch der Mittler. Das sehen wir im Timotheusbrief. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Aber das ist vor allem in Bezug auf das Werk der Sühnung. Jetzt dürfen wir Gott direkt nahen. Kapitel 6, ein ganz besonderes Kapitel. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Hier haben wir besonders die Betonung des diesem Kapitel des sogenannten Monotheismus, ja, dass es nur einen Gott gibt. Im Gegensatz zu den Nationen, in deren Land sie jetzt auch einziehen würden, der Kananiter und der Hethiter und der Heviter, die viel Götterei hatten, glaubten sie doch oder waren sie das Volk dieses einen Gottes. Und in diesem, was sie hören sollten, da sind mir drei Dinge aufgefallen. Kapitel 6 in Vers 5 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. In dem Vers 13 steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Gemeint mit dem Dienen ist hier vor allem ihm Gottesdienst darbringen. Und drittens, Vers 17, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Das sind so drei markante Sätze in diesen Versen 1 bis 19 von Kapitel 6, wo Gott sich vorstellt als der eine Herr, der eine Gott. Und da werden ihm diese drei Dinge gesagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du sollst ihn fürchten, du sollst ihn nicht versuchen. Wir müssen uns einfach fragen, das wird auch uns zugerufen. Ja? Natürlich sollen auch wir, dürfen wir Gott lieben. Wir sollen ihn fürchten, nicht in der Weise, dass wir Angst vor ihm haben, sondern dass wir fürchten, ihn zu betrüben. Und wir sollen ihm dienen. Gott erwartet Anbetung von uns. Und wir sollen Gott auch nicht versuchen, herausfordern gleichsam. Dann haben wir in dem Abschnitt von Kapitel 6 wird auch noch die Notwendigkeit der Belehrung der Kinder vor Augen gestellt. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, so sollst du deinem Sohn sagen. Lass mich mal, wir sind ja auch Eltern. Hier wird gesagt, dass die Unterweisung hier des Sohnes erfolgen sollte, wenn Fragen da sind von Seiten der Kinder. Wann treten denn Fragen auf? Nun, Fragen können auftreten dann, wenn die Eltern oder im Elternhaus, denke ich, die Dinge ganz anders gehandhabt werden, als das, was die Kinder woanders mitbekommen. Ich nenne das nur mal als Beispiel. Ja? Ich weiß, dass unsere Kinder uns früher oft gefragt haben, Papa, Mama, warum haben wir keinen Fernseher? Ja, das war so eine ganz typische Frage. Denn klar, alle Klassenkameraden, so gut wie alle Klassenkameraden, hatten Fernsehen und sie hatten daheim keinen. Und dann kam natürlich die Frage auf, warum haben wir keinen Fernseher? Klar, das ist so eine Frage, nicht? Da müssen wir dann Antwort stehen können, Antwort geben können, warum wir das nicht haben. Und aber viel, dann kommen, je älter die Kinder werden, kommen immer mehr Fragen, nicht? Nehmen wir mal an, unsere Kinder haben sogar gläubige Klassenkameraden. Und da machen die plötzlich eine Freizeit und dann wird dein Kind eingeladen, du bist doch auch ein Gläubiger, ich kenne dich doch, willst du nicht mitgehen auf die Freizeit? Dann kommt das Kind nach Hause und sagt, ja Mama, ich habe doch einen gläubigen Klassenkameraden, ihr kennt doch den da, nicht? Der hat mich eingeladen zu einer Freizeit. Oh, jetzt wird es schwierig, oder? Den Weg der Absonderung. Und wer macht die Freizeit und so weiter? Ja, müssen wir antworten. Müssen wir sagen, warum wir diesen Weg gehen und nicht Beliebigkeit auf christlichem Gebiet ist. Viele Fragen. Ich möchte nur sagen, Fragen treten vor allem dann auf, wenn wir konsequent als Eltern leben. Weil dann das Kind, die, die Unterschiede zwischen dem Leben in der Familie und dem Leben, was sie so draußen in der Schule und unter den Spielkameraden oder wer es auch ist, wahrnehmen, dass der Unterschied so krass ist. Und dann kommt doch immer die Frage, warum sind wir so anders? Wenn wir so leben wie die Welt, werden im Allgemeinen nicht viele Fragen bei den Kindern entstehen. Denn dann treten ja kaum Unterschiede auf. Dann ist das ja so wie alle anderen auch, nicht? Die Unterschiede treten gerade dann auf, die Fragen entstehen gerade dann, wenn wir konsequent leben. Als nächstes wird Ihnen in Kapitel 7 gesagt, Absonderung von den Kanaanitern als Voraussetzung für den Segen. Hier etwas ganz Wichtiges. Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Seht ihr, Absonderung, hier von den Kanaanitern können wir ja noch sagen, gut, das waren Götzendiener, nicht? Verstehen wir ja, wenn wir denken oft ja so bei Absonderung, einmal Absonderung natürlich von der Welt, aber wir denken ja auch Absonderung sogar von solchen manchmal, die sich zum Herrn bekennen. Die müssen wir uns manchmal auch noch absondern, weil sie nicht konsequent in der Absonderung sind. Und dann besteht die Gefahr, das wissen wir alle, des Dünkels bei uns. Die Gefahr, Pharisäer zu werden, auf die anderen herabzusehen. Ja? Und da, wo Gott diese Forderung bringt, dass sie sich absondern sollten von den Kanaanitern im Lande, dass sie keine Gemeinschaft mit ihnen haben sollten, da sagt er genau das hier. Nicht, weil ihr mehr wäret. Also, bildet euch bloß nichts ein, ja, dass ihr die Superheiligen seid. Ja? Nein, bildet euch ja nichts ein. Ihr seid das Geringste aller Völker. Also Absonderung ohne Demut ist was Furchtbares. Ja, aber doch ist Absonderung notwendig. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. 2. Korinther 6, 17, das wird den Korinthern gesagt, die inmitten einer heidnischen Umgebung lebten. Ebenso wie das Volk Israel, das nun ins Land Kanaan kam, wo die Kanaaniter, die auch Götzendiener waren, lebten. Nur gab es einen Unterschied natürlich, einen gewaltigen Unterschied. In Korinther wurde nicht gesagt, nehmt mal euer Schwert und schlagt mal alle sonst lebenden Einwohner in Korinth tot, nicht? Macht ihr alle den Kopf kürzer. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Aber im Alten Testament natürlich, die Kanaaniter, eins war ihnen noch gestattet, sie hätten friedlich fliehen können, nicht? Das wäre ihnen gestattet geworden gewesen, das Land zu verlassen. Aber im Land sollten sie nicht am Leben bleiben. Da sollten sie alle ausgerottet werden, weil Gott ihnen das Land gegeben hat. Das ist im Christentum anders. Wir besitzen hier nicht etwas, wo wir sagen können, diese Region gehört uns und alle Ungläubigen werden daraus vertrieben und wenn sie nicht wollen, dann werden sie umgebracht. Also das geht natürlich nicht, nicht? Dieses Absondern, zu dem wir aufgefordert sind, ist zuerst mal ein innerliches Absondern, aber dann auch durchaus ein äußerliches, aber ohne Gericht zu bringen über die, von denen wir uns absondern. Wir lassen sie in Ruhe. Außer, dass wir ihnen das Evangelium bringen. Das ist klar. Israel soll sich vor den Kanaanitern nicht fürchten. Erschrick nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. Nicht wahr? Sie haben diese großen und furchtbaren Riesen gesehen. Das haben sie schon vor 38 Jahren gesehen. Jetzt sollten sie wieder in dieses Land, die waren ja immer noch da. Da konnte einem Angst und Bange werden, nicht? Die einem um mehrere Haupteslängen überragten. Und dann sagt er, erschreck nicht, ich bin ein großer, furchtbarer Gott in deiner Mitte. Der Herr Jesus hat gesagt, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nicht weiter zu tun vermögen. Natürlich sagt uns Gott nicht, fürchtet euch nicht, ich bin nur in eurer Mitte. Gott mit uns auf der Koppel des Stehen. Nein, das gab es mal nicht, das war aber alles falsch. Nicht? Wir sollen unsere Feinde lieben, aber wir brauchen uns auch nicht zu fürchten. Aber ich weiß das, manchmal habe ich, kam schon ein, zwei Mal in der Situation, als ich noch studierte, mit Theologen zu sprechen, nicht? Und ich muss euch sagen, hatte ich schon ein bisschen Furcht manchmal. Ich habe ja nicht Theologie studiert, aber sie sind mir manchmal begegnet. Und wenn, dann hatte ich auch schon, dass ich mal wusste, das ist jetzt ein Theologieprofessor, nicht? Und ich wusste auch, was der verkündete. Und dann habe ich gesagt, konnte ich mich ja wegdrücken und sagen, ich spreche ihn gar nicht an. Aber manchmal habe ich doch gemeint, muss ich ansprechen. Aber ich habe mich gefürchtet, der Mann hat das studiert viele Jahre, der ist Professor. Und ich war Student für Mathe und Physik, noch ein kleiner Mann, nicht? Und er der große Professor. Muss ich mich da fürchten? Nein, muss ich mich eigentlich nicht fürchten. Wir sehen dann auch später, wie Petrus und Johannes, sie haben sich nicht gefürchtet, als sie ins Sanhedrium geschleppt wurden, sondern die anderen haben sich gewundert, mit welcher einer Freimütigkeit sie dort aufgetreten sind. Ja? Und wenn sie ihnen zum Schluss das Gebot gegeben haben, durchaus nicht mehr im Namen Jesu zu reden, dann haben sie denen ins Gesicht gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dann wurden sie zwar geschlagen, aber dann sind sie gegangen. Sie hatten Mut. Wollen wir auch diesen Mut noch haben? Dann wird in Kapitel 8 Gottes Handeln während der Wüstenreise vorgestellt. Vers 5 heißt, so erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann seinen Sohn züchtigt, der Herr dein Gott dich züchtigt. Ich muss sagen, wenn man die ersten 6 Verse von Kapitel 8 liest, dann denkt man ja mit Zucht, das ist immer so was Ernstes. Nein, Gott spricht dort von seiner Liebe zu ihnen, wie Gott sie getragen hat. Aber er spricht auch von Zucht. Und da habe ich bei diesem Vers 5 gedacht, an Hebräer 12, Vers 7, was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott handelt mit euch als mit Söhnen, denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Also vieles, was in unser Leben kommt, gerade Schwierigkeiten, das benutzt Gott, um uns zu erziehen. Bei Züchtigung müssen wir nicht immer gleich an Schläge denken. Und jetzt kriege ich sie aber ab und jetzt habe ich was falsch gemacht und jetzt kriege ich einen Baum die Ohren. Ja? Züchtigung Gottes ist manchmal auch vorbeugend. Dann werden die Segnungen des Landes vorgestellt. Ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ölreichen Olivenbäumen und Honig. Ich habe jetzt mal nur die Feldfrüchte da aufgezählt, dann kommt nachher noch andere Dinge, Bodenschätze, die aufgeführt werden dort. In ein solches Land würde sie bringen. Stellt euch mal vor, ein Volk, das 38 Jahre durch die Wüste marschiert ist. Wo mal eine Oase war, aber bitte, ja, da waren mal ein paar Palmbäume gestanden, ein bisschen kleiner Wasserfleck. Aber sonst, normalerweise tranken sie aus dem Felsen und gegessen, ja, haben sie das Manna, was vom Himmel fiel. Aber da, sonst war da Staub und Stein. Ja, kann ja heute mal ein Luftbild angucken von der Wüste Sinai, nicht? Da ist nichts. Da sind sie 38 Jahre gezogen und jetzt sagt Mose, ihr kommt in ein Land von Weizen und Gerste und Weinstöcken und Feigenbäumen und Granatbäumen, ein Land von ohlreichen Olivenbäumen und Honig. Ich wohne jetzt ja im Moment in Ostfriesland, nicht? Weizenfelder habe ich da oben so gut wie keine gesehen. Weinstöcke schon gar nicht, da wächst da oben kein Wein, das ist viel zu kühl da oben in Ostfriesland dazu, Feigenbäume auch nicht, Granatbäume auch nicht, Olivenbäume auch nicht. Also da ist nur Gras für Kühe, sonst ist da oben in Ostfriesland nicht allzu viel los. Ja? So, wenn man die Landschaft so allgemein beurteilt, das ist hier in Lüneburger Heide schon viel mehr, so ein bisschen auch Äcker und so. Da, im Allgemeinen sind dort oben grüne Weiden, ist ja auch schön, ist ja keine Wüste, nicht? Ist ja grünes Gras und da haben Kühe was zu fressen, ja. Aber wenn man sowas hier, dann manchmal, wenn ich dann wieder nochmal in meine alte Heimat zurückkomme, nach Süddeutschland, dann finde ich dort, ah ja, Obstbäume, Weinstöcke und so. Ich habe ja oberhalb vom Weinberg gelebt, ja. 38 Jahre lang. Das ist einfach eine Landschaft. Und hier bei der Beschreibung, ja, da hat man fast Wasser im Mund. Ne? Ich denke, Mensch, was ist das für ein Land? Wie schön ist das? Ja, warum sage ich das? Das ist der Kontrast zur Wüste. Nicht? In ein solches Land will ich euch bringen. Das sind die Segnungen dieses Landes. Und wir? Jetzt denke ich an Epheser 1, nicht? Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Und dann haben wir wieder so Lieder wie: Diese Welt ist eine Wüste, wo ich nicht zu wählen wüsste. Ja, ja, haben wir wirklich den Eindruck, dass das so ist? Wir singen die Lieder, aber wir merken fast gar nichts davon, nicht? Warum? Ja, weil wir so wenig mit den Segnungen der himmlischen Örter beschäftigt sind. Wenn wir da mehr mit beschäftigt werden, dann werden wir merken, dass diese Welt das alles nicht bieten kann. Also ich hoffe, dass wir uns auch freuen an den Dingen, die Gott uns gegeben hat, die er hier Ihnen auch vorstellt. Ich finde das ganz wunderbar, nicht? Dann werden Sie gewarnt, das ist jetzt nun ganz eigenartig, Gott zu vergessen. Jetzt kann man sagen, ja, gerade eben habe ich doch so geschwärmt, wie wunderbar ist das, himmlische Örter und so weiter. Hier ein Land, was so toll ist. Und dann Gott vergessen. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Wie das denn? Na, jetzt müssen wir uns beim Volk Israel vorstellen. In der Wüste, wir haben so oft gemurrt. Das war auch nicht gut. Aber wenn dann keine Oase da war, wir haben kein Wasser. Ja, Mose hat zu Gott gerufen, dann haben sie wenigstens eins gelernt. Ach so, wenn nichts da ist, dann ist immer noch Gott da und der kann was geben. Normalerweise hält die Wüste uns auch abhängig, weil sie ja eben all die Hilfsquellen dort nicht sind in der Wüste. Sie sind nicht da. Da leiden wir Mangel. Und dann kommen wir vielleicht zu Gott und sagen, wir haben Mangel. Das macht uns abhängig von Gott. Aber jetzt später im Land, ach ja, Mensch, tolle Ernte, nicht? Schönes Haus haben wir und das und das und das Vieh gedeiht, die Familie wächst, alles prima. Läuft ja alles so gut, nicht? Geht das uns manchmal nicht auch so, Geschwister? Ich meine, jetzt spreche ich nicht von den himmlischen Segnungen, jetzt spreche ich von den irdischen Segnungen, die wir haben. Von den Geschwistern hier sind wohl wenige noch, vielleicht fast keiner mehr, der Hunger gelitten hat. Wirklich Hunger. Die Generation meiner Eltern hat das noch gekannt im Krieg. Auch in der Nachkriegszeit noch. Hunger. Ich habe noch nie in meinem Leben gehungert. Und die meisten von uns haben noch nie gehungert. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben einen gewissen Wohlstand in unserem Land. Die meisten von uns haben ein Auto, das ist auch fast schon selbstverständlich. Wir haben eine Wohnung, wir haben Kleidung, Nahrung, alles, was wir brauchen. Und dann ist einfach die Gefahr, ja, dass man Gott dabei vergisst. Das läuft ja alles so gut, nicht? Und das war, was er hier anspricht. Ich bringe euch in ein Land des Segens. Ja, das ist Überfluss, ja. Aber dabei, vergesst mich nicht. Dass ihr euch dann nicht in diesen, das waren ja irdische Dinge, nicht himmlische Dinge, dass ihr euch nicht daran genügen lasst und gar nicht mehr daran denkt, dass ich es euch gegeben habe. Dann werden sie, Kapitel 9, zur Demut ermahnt. Sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen. Wir haben ja gesehen, dass Gott gesagt hat, auf Gehorsam folgt Segen. Also wenn jetzt der Segen kommt, war ja auch schon gehorsam gewesen, nicht? Ich habe ja auch alle Gebote Gottes gehalten. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie jener dort, nicht? Der Pharisäer, das war doch diese Herzenshaltung. Das war ja auch eine Gefahr. Einmal war die Gefahr, bei all den Segnungen die Abhängigkeit von Gott zu verlieren, weil alles ja da war. Und die andere Gefahr war, ja, Gott hatte ja gesagt, auf Gehorsam kommt Segen. Also wenn jetzt Segen da ist, dann weil ich gehorsam war. Weil ich gehorsam war. Und wir wissen, als dann das war ja noch nicht unter Gesetz, bei Hiob, da sehen wir dasselbe, nicht? Dass die Freunde sagen, ja, das hat dich getroffen. In deinem Leben muss eine schwere Sünde gewesen sein. Hiob, du musst schwer gesündigt haben, sonst wird es dir gut gehen. Wenn es dir jetzt nicht gut geht, dann die haben den anderen Schluss dann gezogen. Wenn es dir nicht gut geht, dann musst du was ganz Schlimmes getan haben, nicht? Und dann, Hiob hatte nichts Schlimmes getan und dann fängt er sich an zu wehren gegen diese ungerechte Beschuldigung. Aber er geht auf ihre Denkweise ein. Und das war der Fehler bei Hiob. Er hat dann genauso gedacht wie sie. Bloß er hatte nichts Böses getan und dann hat Gott auf die Anklagebank gesetzt. Er hat Gott, also, da ist irgendwas falsch gemacht. Eigentlich hätte ich doch Segen verdient gehabt. Ja, und hier diese Gefahr, nicht? Sprich nicht in deinem Herzen um meiner Gerechtigkeit willen. Und hier, denke ich, hatte ich gedacht an die Worte in Philipper 3, wo Paulus sagt, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist. Er hatte vorher gesagt, was das Gesetz betrifft, tadellos erfunden. Wenn jemand sich rühmte des Gesetzes, sagt er, ich noch mehr. Paulus sagt gleichsam, gibt überhaupt keinen, der mich schlagen kann auf dem Gebiet. Da bin ich der First Man hier. Wenn einer vom Gesetz her selig wird, dann bitte bin ich der Erste. Aber das hat er alles für Dreck geachtet, nicht? Er hat nicht die Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken gesucht, sondern die Gerechtigkeit aus Glauben. Dann erinnert er sie an das goldene Kalb. Er erinnert sie an die Fürbitte Moses und da ist mir auch heute was aufgefallen. Wenn ihr das mal, da heißt es in diesem 9. Kapitel, wenn er davon spricht, was er getan hat, nachdem sie das goldene Kalb gebaut haben, und ich warf mich vor dem Herrn nieder 40 Tage und 40 Nächte. Er war ja vorher schon 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg gewesen, um das Gesetz zu empfangen. Und jetzt, nachdem sie das Kalb gebaut haben, war er nochmal 40 Tage dort oben. Die gleiche Zeit nochmal. Und hat gerungen vor Gott, vor dem Volk. Und dann lesen wir ein paar Verse weiter. Und bei Tabera und bei Massa und bei Hibrot Hattawa erzürntet ihr den Herrn. Und als der Herr euch aus Kades Barnea sandte, das Land zu erobern, da wart ihr widerspenstig. Widerspenstige seid ihr gegen den Herrn gewesen, von dem Tag an, da ich euch kenne. Und ich warf mich nieder vor die 40 Tage und die 40 Nächte. Ich habe das bewusst so aufgeschrieben. Das sind Verse, die nicht direkt aufeinander folgen, aber sehr nah aufeinander. Merkt ihr was? Könnte man sagen, Mose, jetzt wirst du aber alt. Du bringst doch die Dinge durcheinander. Du hast da vorne angefangen, ich warf mich vor dem Herrn nieder 40 Tage und 40 Nächte. Und das war ja zu dem Zeitpunkt, als wir das goldene Kalb gebaut haben. Und ein paar Verse weiter sprichst du von Tabera und von Massa und Hibrot Hattawa und von Kades Barnea. Das war doch viel später als diese 40 Tage, wo du dich vor Gott hingeworfen hast. Das war doch viel später. Ja, seht ihr, warum schreibt Moses das so? Und dann kommt er wieder zurück. Und ich warf mich vor dem Herrn nieder, die 40 Tage und die 40 Nächte. Wisst ihr, er dachte da an das goldene Kalb. Und dann dachte er, wie er sich vor dem Herrn niederwarf. Wir müssen uns das mal menschlich so vorstellen, nicht? Und dann kommt ihm in Erinnerung, sag ich mal, in dem Moment, ja, aber das war ja nicht alles. Das war ja nur eine Sache, das goldene Kalb. Dann kam ja noch das und das und das und das. Da kommt ihm alles hoch da, nicht? Da kann er gleichsam nicht mehr, ich sag mal so schön, ruhig nacheinander die Dinge erzählen. Ja? Er fängt was an, ich warf mich nieder und dann kommt ihm hoch, Mensch, aber ja noch das und das und das und das. Und dann bricht es aus ihm heraus. Widerspenstig seid ihr gegen den Herrn gewesen, von dem Tag an, da ich euch kenne. Wisst ihr, von wem, welchem Tag an er dich gekannt hat? In einer gewissen Weise schon von seinem 40. Lebensjahr. Ne? Dass er zu ihnen gekommen und hat gedacht, sie würden doch erkennen, dass er der sei, der sie aus dem Land führen sollte. Und dann haben sie doch gesagt, willst du uns auch so erschlagen? Da hatten sich ja zwei Israeliten gestritten. Nicht? Und dann haben sie gesagt, willst du uns auch so erschlagen wie den Ägyptern? Das war die erste Bekanntschaft mit dem Volk Israel damals gewesen. Das war die erste. Die war schon nicht allzu positiv gewesen. Und 40 Jahre später fing dann sein eigentlicher Dienst an, mit 80 Jahren. Und jetzt war er 120 Jahre alt. Und 40 Jahre lang nun wirklich jeden Tag hat er dieses Volk erlebt. Und das ist, was er sagt. Widerspenstig seid ihr gewesen von dem Tag an, da ich euch kenne. Geschwister, was sagt der Herr zu dir und zu mir? Der Herr kennt uns auch von Geburt an natürlich. Aber jetzt nehmen wir mal von dem Tag an, wo wir uns bekehrt haben, kennt uns der Herr? Was ist sein Urteil über uns? Muss er nicht auch manchmal sagen, Widerspenstige seid ihr gewesen von dem Tag an, wo ich euch kenne? Immer wieder habt ihr anders getan, als ich wollte? Aber das ist erschütternd, was hier Mose sagt. Ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, wie Moses hier nicht, sagen wir, strukturiert redet. Ja? Er nimmt plötzlich Ereignisse dazwischen. Er sagt zweimal 40 Tage und dazwischen packt er ein paar Ereignisse, die viel später waren. So bedrängten ihn alle diese Dinge. Und er hatte Sorgen, was wird mit dem Volk, wenn ich jetzt sterbe und wenn sie dann übers Land ziehen, was wird da? Während der ganzen Wüstenreise haben sie sich so erwiesen. Erinnerungen, das zweite Gesetz, hier meine ich mit dem Kapitel 10, jetzt meine ich mit dem zweiten Gesetz nicht das, was er gerade tut, Deuteronomie, das zweite Mal das Gesetz, sondern ich meine damit, dass Gott ja die ersten Tafeln selbst angefertigt hatte. Und als dann Mose hinabkam und sah, was das Volk gemacht hat, hat er die Tafeln zerbrochen am Fuß des Berges, nicht? Und dann ist er wieder 40 Tage hinaufgestiegen. Und dann die zweiten Tafeln, die hat nicht Gott selbst angefertigt, die hat Mose angefertigt. Das, was da drauf geschrieben war, war natürlich genau das Gleiche, was auf den ersten Tafeln gestanden hat. Aber das war nicht mehr der Finger Gottes, der das geschrieben hat. Und hier schreibt Bruder McIntosh, während die Trümmer der ersten Tafeln, die Tafeln, die Gott angefertigt hatte, ein demütigendes Zeugnis von dem Verfall und Verderbens Israel ablegten. Noch einmal, Israel hatte den Bund gebrochen, nicht? Gott hatte gesagt, du sollst dir keine anderen Götter machen neben mir. Gott hatte gesagt, du sollst dir kein Bild und kein Gleichnis machen. Und da stand das Volk. Vorher hatten sie gesagt, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Und das gleich die ersten Gebote frappant gebrochen. Und dann zerstört, also sie hatten den Bund gebrochen und das, was Mose tut, das waren die Tafeln des Bundes, die zerbrach er, ja, der Bund war schon zerbrochen. Er bringt nur äußerlich zum Ausdruck, was sie getan haben. Sie hatten den Bund gebrochen. Und die 10 Gebote waren das Grundgesetz dieses Bundes, das hatten sie schon gebrochen. Während also diese Tafel, das Zerbrechen der Tafeln von dem Verfall und Verderben Israels Zeugnis ablegen, geben die anderen Tafeln, die unversehrt in der Lade ruhten, Zeugnis von der Wahrheit, dass Christus des Gesetzes Ende ist, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde wie Bruder McIntosh hier. Auf jeden Fall, eins ist klar, diese Tafeln, die er dann brachte, sie wurden in die Bundeslade gelegt. Und es ist mir auch ganz klar von der Schrift, ja, diese Bundeslade, dieser goldene Kasten mit dem Deckel darüber, mit dem Cherubim, ist ein Bild, diese Lade von Christus. Und im Psalm 40 heißt es von dem Herrn Jesus prophetisch, dein Gesetz ist im Innern meines Herzens. Und so hat der Jesus gelebt. Und das ist die Bundeslade mit den Tafeln darin. Und das ist natürlich wahr, Christus ist des Gesetzes Ende, nicht? Und wir wissen dann, dass Gott in der Mitte seines Volkes wohnen konnte, obwohl sie das Gesetz gebrochen hatten, weil er gleichsam sah, da ist einer, der wird das Gesetz erfüllen. Das ist Christus. Und insofern konnte er noch in Gnaden in der Mitte dieses Volkes wohnen. Dann fordert er sie auf zum Gehorsam. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Wir haben vorhin den Satz gehört, seit ich euch kenne, seid ihr widerspenstig gewesen. Und jetzt sagt er, jetzt bitte, jetzt hört doch endlich auf damit. Verhärtet eure Herzen nicht mehr, nicht mehr länger. Hört endlich damit auf. Im Neuen Testament in Römer 2, wo uns der Jude vorgestellt wird, da gab es den, der äußerlich ein Jude war. Da sagt Paulus, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Man hätte auch noch die Stelle im Kolosserbrief, oder wir hätten auch noch eine Stelle nehmen können. Wir sind die Beschneidung. Die wahre Beschneidung, das heißt Beschneidung an den Herzen und nicht an der Vorhaut des Gliedes des Mannes. Ja, wir müssen langsam zum Ende kommen. Gebt mir noch, wir haben ein bisschen später angefangen. Darf ich noch bis 12 Uhr machen? Dann haben wir hier jetzt im nächsten Kapitel ganz deutlich diese Sache, bitte vorgestellt, Gehorsam als Voraussetzung für Gottes Segen in den ersten 9 Versen. Dann wird das Land Kanaan vor sie gestellt. Vorhin hatten wir schon gesehen, er hatte ja schon mal in Kapitel 8 davon gesprochen, ein Land, was darin alles wächst. Und jetzt kommt er auf eine andere Sache zu sprechen. Und vergleicht Kanaan mit Ägypten. Und sagt, im Land Ägypten, wo du mit deinem Fuß wässertest. Also im Land Ägypten, das Land Ägypten hätte ohne den Nil überhaupt nicht überleben können. Das, was an Regen damals jedenfalls in Ägypten gefallen ist, hätte niemals ausgereicht, um da Landwirtschaft zu betreiben. Ja? Das Land wäre eigentlich ohne den Nil einfach eine Wüste, sonst gar nichts. Und sie mussten praktisch das Wasser des Nils, natürlich noch nicht mit elektrischen Pumpen damals, sondern sie haben getreten, die hatten irgendwelche Vorrichtungen, wo sie das Wasser des Nils dann durch menschliche Arbeit vom Fluss hochbrachten auf das etwas höher gelegene Gelände und damit das Land bewässert haben mit dem Wasser des Nils. Das heißt, sie haben schwer arbeiten müssen, um das Land einigermaßen dem Land was abbringen zu können, indem das Wasser eben durch Menschenkraft dorthin befördert wurde. Und dann sagt er, das Land, wohin ihr hinüberzieht, vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Nun, ich gebe ja zu, wenn man heute Luftbilder sieht von dem Land Israel heute, ich war noch nicht dort, aber ich habe ja Bilder gesehen davon, nicht? Also das kann man ja nicht vergleichen mit Bayern, nicht? Also wenn ich in Rumänien gewesen bin im Sommer, so sagen wir mal August, September, das ist Landklima dort, es ist heißer als bei uns dort, dann sind die ganzen Hänge schon braun. Im Allgemeinen sind die im August, Anfang September, sind die ganzen Hänge braun. Da steht zwar noch Gras drauf, aber das ist nicht mehr grün, es ist braun. Und dann bin ich wieder, damals, als ich noch mit dem Auto fuhr, bin ich dann zurückgefahren und dann, wenn ich dann nach Österreich kam und sah dann die Wiesen dort, ja, das war ein zu der gleichen Jahreszeit, nicht? Ein saftiges Grün, nicht? Gut, weil das da mehr regnet. Ja, und da habe ich dann auch immer so, und wie gesagt, bei Israel, heute, wenn man so guckt, das würden wir auch nicht sagen, gerade das ist das ein Land, wo von Fruchtbarkeit strotzt. Da gibt es auch ja, Teile, die sind sehr dürre, nicht? Ob das damals zur Zeit des Herrn Jesus anders war, wissen wir nicht ganz. Heute mehr, vielleicht war es ein wenig anders. Jedenfalls wird hier gesagt, vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Ist das nicht eine Ermunterung von uns, für uns? Dass der Regen des Himmels ist ein Bild göttlichen Segens, nicht? Gott möchte dein und mein Leben segnen. Das möchte er tun. Und das klingt ja hier wie mit dem Fußfässer, dass du hast dich gewaltig anstrengen müssen, um da was rauszukriegen im Land Ägypten aus dem Boden, nicht? Diese Anstrengung, jedenfalls diese Form der Anstrengung, die hast du im Land Kanaan nicht. Da müsst ihr nicht irgendwelche Pumpen in Gang setzen, um das Land zu bewässern. Vom Regen des Himmels trinkt es. Sehr schön. Erneute Warnung. Das sind auch wichtige Verse. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seelen legen und sie zum Zeichen auf eurer Hand binden. Und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein. Und lehrt sie eure Kinder, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore. Wir merken hier, nicht wahr? Bis jetzt wohnten die noch in Zelten. Die waren ja noch unterwegs, wenn sie auch schon im Lande Moab die eigentliche Wüstenreise hinter ihnen waren, aber die waren noch nicht da. Jetzt würden sie dahin kommen, wo sie ein Haus haben würden, wo sie wohnen könnten endlich. Und auf diese Situation ist das angewendet. Ihr sollt meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen. Geschwister, wenn wir das Wort Gottes lesen, ist das unsere Bitte? Ach, Herr, gib, dass ich mit meinem Verstand dein Wort verstehe, dürfen wir auch beten. Aber das darf nicht alles sein. Herr, gib, dass es sich auf mein Herz legt und sie zum Zeichen auf eure Hand bitten. Wir wissen, die haben dann so Riemen gehabt, nicht? Das waren ja zum Teil Gebetsriemen, die Juden. Aber sie haben vielleicht auch Worte Gottes aufgeschrieben und sie dann um die Hand gebunden. Ich denke nicht, dass Gott das hier wortwörtlich gemeint hat, sondern eher bildlich. Er sagt, die Hand ist das, mit dem wir handeln, mit dem wir was tun. Und unsere Handlungen und unser Tun soll durch das Wort Gottes geprägt sein. Und sie sollen zu Stirnbändern zwischen euren Augen sein. Die haben dann vielleicht später wirklich solche Bänder da getragen zwischen den Augen, nicht? Aber das hat Gott wieder nicht gemeint. Der hat gesagt, unsere Augen, die beobachten die Dinge um uns herum. Aber wie sehen wir sie? Ist das, was wir sehen, beurteilen wir es anhand des Wortes Gottes? Haben wir noch das richtige Urteil darüber? Aufgrund des Wortes Gottes? Oder nehmen wir die Dinge einfach auf und fällen gar kein Urteil mehr darüber? Können wir die Dinge noch beurteilen, die wir optisch wahrnehmen? Nehmen wir an, du siehst ein Plakat mit einer fast unbekleideten Frau. Was tust du als gläubiger Mann? Wendest du dich ab von dem Bild? Und wenn das Bild in dir etwas erzeugt hat, und das tut es ja, dass wir sagen, Herr, reinige mich von den Gedanken, die gerade hochgekommen sind, oder gehen wir diesen Gedanken nach? versünde immer. Ich sage nicht, dass das Anschauen des Bildes, dass wir gleich in Sünde fallen, das sage ich nicht. Aber wenn wir dann das Wort praktisch nicht haben, das uns sagt, das ist nicht gut, und die Dinge verfolgen in unseren Gedanken, dann haben wir uns verunreinigt. Und dann sollten Sie das war ja, was wir da in dem Vers finden, in diesem Satz, ist ja in Bezug auf uns selbst. Aber dann kommt es und lehrt Sie diese Worte, eure Kinder. Und wann? Wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, finde das so schön. Also da ging ein Vater mit seinem Sohn irgendetwas tun, vielleicht einen Spaziergang machen, das glaube ich weniger, die haben damals aber noch nicht so als Freizeitbeschäftigung gemacht, vielleicht wie wir, die sind halt gegangen, um irgendwas zu besorgen oder irgendeine Tätigkeit zu verrichten, zum Feld raus zum Beispiel, oder sind zu einem gegangen, wo sie Vieh gekauft haben, oder irgendetwas. Und auf jeden Fall ist ein Vater mit seinem Sohn gegangen. So sollte er diesen Weg nutzen. Nutzen wir solche Zeiten auch, die wir Kinder haben? Habe ich sie genutzt? Jetzt habe ich keine Kinder mehr im Hause. Sie sind außer Haus. Die Zeit ist vorbei. Mir sitzt jetzt ein Sohn vor mir, der wieder Kinder hat. Tut er es? Im Haus und auf dem Weg? Und dann haben wir gesehen, wo? Das heißt gleichsam überall. Da zu Hause und wenn du unterwegs bist, wenn du Gelegenheit hast, sprich mit deinem Kind über das Wort Gottes. Ich sage nicht, dass man mit dem Kind über nichts anderes sprechen soll als über das Wort Gottes. Aber darüber bitte auch. Und dann sehen wir noch Zeitpunkte. Und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Es ist gut, wenn wir als Familie abends uns um das Wort Gottes versammeln. Das habe ich oft genug getan, aber ich muss sagen, oft morgens nicht so. War man oft in Eile, nicht zu spät aufgestanden, wasch rasch, frühstücken, vielleicht ja doch einen Kalenderzettel noch gelesen. Nicht? Aber lasst uns das auch ernst nehmen, dass unser Tag so beginnt und schließt mit dem Worte Gottes innerhalb der Familie. Ja, und zum Schluss stellt er dort Segen und Fluch vor. Und dann wollen wir jetzt Schluss machen mit dem ersten Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rest noch schaffen soll.